Deutschlandfunk Kultur heute.
Ein archäologischer Sensationsfund auf der britischen Insel. Eine Ausstellung zu Träumen und das Doppelleben von bildenden Künstlern, die Musik machen. Das ist Kultur heute mit Michael Köhler für eine halbe Stunde lang. Zuerst der Hörspielpreis der Kriegsblinden. Er wird seit 1952 verliehen und gilt als renommiertester Preis im Bereich der Hörkunst. Als wir vereinbarten, darüber in unserem Programm zu sprechen, da konnten wir natürlich nicht ahnen, dass am Ende eine künstlerische Produktion des Deutschlandfunks mit NDR und SWR den Sieg davonträgt. Heute wurde das Hörstück Audio Space Machine, eine Bauhaus-Konzeptalbum des Autorenduos Wittmann-Zeitblom, ausgezeichnet. Vorsitzende der Jury ist die Kulturwissenschaftlerin Gabi Hartl. Mit ihr habe ich gesprochen. Das historische Bauhaus, das ist ja mehr als nur Flachdach, Rechteck, Dekorlosigkeit, Rationalität und funktionales Geschirr. Es ist eben auch ein Reformmodell für alle Lebens- und Kunstbereiche, ein Laboratorium der Moderne, so hat es Walter Gropius 1919 in Weimar, als es gegründet wurde, genannt. 1933 wurde es durch die Nazis aufgelöst. Also Gabi Hartl, Sie sind Juryvorsitzende des 15-köpfigen Gremiums, Hörspielexpertin. Warum fiel Ihre Wahl darauf?
Ja, weil wir in der Jury nach langen Diskussionen im immateriellen Raum, wir haben diesmal als Telefonkonferenzschaltung getagt, wir haben uns alle unabhängig voneinander sehr viel Gedanken machen können während des Lockdowns einfach über unsere Zeit, über unsere Wirklichkeit, über unsere Welt im Augenblick. Und das Entscheidende ist ja, dass sozusagen das, was wir im Moment sind, wie unser Alltag bestimmt wird. Sehr, sehr vieles davon ist im Bauhaus erfunden, erprobt, als Weiche gestellt worden. Und das war eigentlich ein ganz entscheidender Moment, dass wir dachten, die Moderne hat das angelegt, in dem wir uns heute befinden. Und das fanden wir sehr wichtig, dass es einen, wenn man so will, kulturhistorischen Rückblick gibt und uns aber gleichzeitig mit Mitteln, mit sehr emotionalen Mitteln und auch mit Mitteln einer sehr wichtigen Kunstform es emotional verständlich macht, was da eigentlich passiert ist und wo wir heute sind. Und genau das machen Wittmann-Zeitblom, die auch sehr renommiert und bekannt schon dafür sind, dass sie das seit vielen, vielen Jahren zusammen machen. Eine sehr, sehr gründliche kulturhistorische Recherche, die dann aber mit ganz heutigen Mitteln, ich würde fast sagen immersiv, uns verständlich gemacht wird in aller Komplexität.
Mit Humor und ohne eine Belehrungsperspektive, so Ihre Begründung, werde erlebbar, wie viel der hochfliegenden Bauhauskonzeption im Heute noch zu finden sind. Ich finde, es ist dringend nötig, dass wir jetzt mal daraus einen Ausschnitt hören.
Reduktion und Abstraktion, Mensch, Maschine und Funktion.
Wir stellen fest, dass die Kunst heute aufhört, ein Traum zu sein, der sich im Gegensatz stellt zur Realität der Welt.
Reduktion und Abstraktion.
Ja, Frau Hartl, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde, man kann fast hören, wie abstrakte Gedanken in eine Art industrielle Fertigung münden und Menschen in Maschinen aufgehen.
Ja, das könnte man durchaus so sehen, aber ich fand auch, der Ausschnitt war sehr, sehr gut gewählt, wegen der einen Aussage, dass die Kunst aufhören soll, Traum zu sein und die Wirklichkeit darstellen oder spiegeln. Das war einfach wieder so ein Gedanke, den wir hatten. Es ist, ja, dieses Stück ist hochkomplex, ist eine Spiegelung unserer absolut komplexen Wirklichkeit. Und trotzdem versuchen wir ja immer, oder viele in unserer heutigen Zeit versuchen, die Komplexität zu reduzieren und zu sagen, nein, nein, das ist doch eigentlich ganz alles ganz einfach. Und ich denke, was man an so einem Kunstwerk sieht, das oder spürt, was vielleicht auch mal an einem vorbeigeht, ist, wie wichtig es eigentlich ist, sich auf etwas einzulassen, das so kompliziert ist und an dem gleichzeitig leicht verständlich auch in Passagen, aber hier wird eine Sensibilität für Komplexes geschult. Und das brauchen wir sozusagen auf Schritt und Tritt, auch in unserem Alltag, in unseren Situationen, in denen wir heute sind.
Wirkt insgesamt wie ein Stück, nicht wie ein Hörspielstück, sondern wie eine ganze Komposition, ne?
Im Prinzip ja, auf jeden Fall. Und da sollte man vielleicht auch sagen, die beiden Wittmann-Zeitblom, die Autoren, wissen auch, dass sie da in einer Tradition stehen. Sowas gab es schon Anfang der 30er Jahre mit Brecht, Hindemith und Weil. Das hieß der Ozeanflug und da wurde sozusagen auch die Maschine gefeiert, die einen über den Ozean bringen kann. Das war sehr kompositorisch. Dann wurde das teilweise vergessen, vielleicht in eher einem erzählenden Hörspiel, von dem übrigens auch die Geschichte des Hörspielpreises der Kriegsblinden erzählen kann, also die Geschichte der Preisträger. Und so später 80er, frühe 90er kam es wieder auf mit dann auch einem späteren Preisträger, Ammer Einheit, wieder ein Duo, die konzertartig, wie Sie schon gesagt haben, kompositionsartig den Erzählraum des Hörspiels wieder erweitert haben. In der Tradition stehen die beiden hier.
Hörspielpreis der Kriegsblinden 2020, Juryvorsitzende Gabi Hartl war das. Audio Space Machine in der Redaktion und Dramaturgie der Kollegin Sabine Küchler lief erstmals am 12. Januar 2019 im Deutschlandfunk und wird am 11. Juli 2020 um 20.05 Uhr wiederholt. Träume, die sind was Herrliches. Sie entbinden von den Fesseln der Wirklichkeit, errichten andere Möglichkeits- und Fluchträume. Träume sind was Fürchterliches. Sie fesseln an ungekannte Regungen, rufen Bilder, Dämonen aus der Unterwelt des Wissens und Wünschens auf. Die Kunst, die wusste das schon immer. Lange, bevor der Nervenarzt Sigmund Freud 1889 mit der Arbeit an der Traumdeutung begann. Die nicht-radiologische Durchleuchtung unseres Unbewussten unternahmen die Maler schon lange vorher. Von Hieronymus Bosch bis Johann Heinrich Füssli, von Caravaggio bis Max Ernst. Und die Surrealisten, die trieben es dann auf die Spitze. Eine Ausstellung im Bahnhof Rolandseck geht unter dem Titel Traum und Vision 1500 bis 2000 diesem Thema nach. Anja Reinhardt berichtet.
Die nackte Frau und das Jesuskind, Versuchung und Sühneopfer, liegen ganz nah beieinander. Die Nackte liegt dahingestreckt auf einer roten Decke, die Augen fast schlafend, halb geöffnet. Neben ihr ein umgefallener Weinbecher. Es muss wohl ein ziemlich rauschendes Fest gewesen sein, das die Bacchantin des französischen Malers Gustave Courbet so erschöpft hat. Auch das rotwangige Jesuskind schläft. Gestützt auf ein Kreuz und einen Totenschädel weist es in seine eigene Zukunft. Courbets Gemälde von 1850 und die Skulptur aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts über Eck zu platzieren, ist eine der vielen schönen Ideen der Ausstellung Traum und Vision. Afrikanische Plastik steht hier neben Kunst aus dem 21. Jahrhundert. Fotografien von spiritistischen Sitzungen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg neben einer rheinfränkischen Übersetzung der Handschrift Pilgerfahrt des träumenden Mönchs von 1460. Wenn man nach einem zentralen und universellen Verständnis von Traum und Vision sucht,
dann ist ein wiederkehrendes Phänomen die Brücke, die gebaut wird im Traum, zu einem anderen transzendenten Raum, den wir scheinbar suchen und brauchen. In unserer Kultur, aber in vielen anderen eben auch, die hier ansatzweise auch gezeigt werden, außereuropäische Kulturen.
Susanne Blöcker hat die Ausstellung über drei Räume im Arp-Museum kuratiert und thematische Zonen geschaffen, die sich auch ohne Kapitel erschließen. Der Schlaf als eben jene Brücke zum Beispiel oder die Versuchung des heiligen Antonius als exemplarische Sündenfalldrohung mit Werken von Albrecht Dürer, Lukas Cranach dem Älteren oder Alfred Kubin in einer Petersburger Hängung. In der europäischen Kunst sind die Drucke, Gemälde, Skulpturen und Handschriften als Werkzeuge zur Kontemplation gedacht. Ganz anders in der nigerianischen oder papua-neuguineischen Kultur, wo Plastiken und Masken zum Gebrauch bestimmt waren, zur aktiven Anrufung der Geister oder Beschwörung der Toten. Visionen, Träume, Zwischenwelten spielten schon immer dann eine bedeutende Rolle, wenn Krisen die Welt erschütterten.
So etwas verunsichert, so etwas führt zu einer Fluchtbewegung, meistens in eine Innerlichkeit. Und meistens entdeckt man plötzlich Dinge, die man früher nie geahnt hat in sich und in seiner Umwelt.
Das 16. Jahrhundert mit seinen Religionskriegen und geopolitischen Veränderungen, den vielen bahnbrechenden technischen Neuerungen, hat eine erstaunliche Fülle an fantastischen Welten hervorgebracht. Im Arp-Museum sind diverse Bosch-Epigonen zu sehen, die Fabelwesen zwischen Mensch und Tier zeigen, die Apokalypse immer nur einen Wimpernschlag entfernt. Das Dynamische dieser Welten liegt eher in der Möglichkeit oder Warnung, in eine andere Welt eintreten zu können oder zu müssen. Traum oder Albtraum. Im 20. Jahrhundert spiegelt sich die Dynamik im Formalen selbst, in den wilden Kohlezeichnungen Peter Gillis oder den verfremdeten Fotografien von Johannes Brus, der Geistertücher durch schwarz-weiße Landschaften fliegen lässt. Brus spielt mit dem Obskuren ohne billige Effekthascherei. Seine fliegenden Tücher, unter denen manchmal ein Körper zu stecken scheint, tanzen immer wieder auch ironisch um das Thema des Übersinnlichen. Mitunter schreiend komisch sind die Werke des Filmpioniers Georges Méliès. Alle drei, die in der Ausstellung gezeigt werden, wurden um das Jahr 1900 gedreht. In Le Revenant, der Wiedergänger, verzweifelt ein Mann an den alltäglichen Dingen, die ihn umgeben, weil sie ein freches Eigenleben führen. In Un homme de tête wird mit den Köpfen ein respektloses Slapstick-Spiel veranstaltet. Die Illusion ist eine technische Meisterleistung. Die Bildsprache nimmt den Surrealismus vorweg. Salvador Dalí war ein großer Bewunderer von Méliès, ohne dessen Humor übernommen zu haben. Traum und Vision spannt einen federleichten Bogen über mehr als 500 Jahre und integriert ziemlich mühelos außereuropäische Kunst, wenn auch nur mit wenigen Exponaten, da gibt die Sammlung wahrscheinlich nicht mehr her. In der manchmal doch etwas kühlen Welt des Digitalen und der Regelbetontheit unserer Corona-Normalität sind die übersinnlichen Einblicke dieser Schau, das Guckloch in Zwischenwelten, Obskures und Absurdes, eine echte Bereicherung.
Traum und Vision, 1500 bis 2000 im Artmuseum Rolandseck. Anja Reinhardt war das. Sensationsfund in Großbritannien und Begeisterung über eine spektakuläre archäologische Entdeckung bei Stonehenge in der Grafschaft Wiltshire. Unweit des Steinkreises fanden Wissenschaftler einen riesigen Kreis aus tiefen Gruben. Sandra Pfister in London habe ich gefragt, was ist das und wie wurde es gefunden?
Also was gefunden wurde, war ein Kreis neben Stonehenge. Also das ist ja schon ein Steinkreis und 3 Kilometer entfernt, wusste man, gab es noch so eine Siedlung, allerdings nicht ein Steinkreis. Das hat man schon, haben die Archäologen schon Superhenge getauft. Das war ein Halbkreis von Holzstelen, die jetzt nicht mehr zu finden sind. Und um diesen Halbkreis von Holzstelen herum, Durrington Walls nennt man die, die man vor 5 Jahren entdeckt hat, hat man herausgefunden, jetzt gab es einen weiteren Ring, einen Kreis aus Schächten, so muss man es wohl sagen, sehr tiefen Schächten, mehr als 5 Meter tief und 10 Meter breit. Und davon hat man jetzt 20 entdeckt. Und die Archäologen glauben, dass es insgesamt mehr als 30 waren, aber man kann da nicht weiter buddeln, weil da teilweise Häuser draufstehen. Aber die Archäologen sind sich einig, so tiefe und so breite Schächte in so einer kreisrunden Anordnung, das ist von den Größenordnungen her einzigartig und das ist eben auch sogar größer als Stonehenge und es ist unterirdisch.
Ist etwas über das Alter bekannt, wie und zu welchem Zweck es entstanden ist?
Man weiß, wie alt es ist, weil man in diesen Löchern, die man erstmal für Tiertränken gehalten hat, Sedimente gefunden hat, also Erde, Essensreste, Knöchelchen. Und deswegen kann man hier rekonstruieren, es ist ungefähr so alt wie Stonehenge, also 4500 Jahre alt. Das ist Jungsteinzeit, Neolithikum. Man könnte es in Deutschland, kann man sagen, der Ötzi ist ungefähr 500 Jahre älter. Aber die Pfahlbauten am Bodensee, die sind etwas jünger. Es liegt so in der Mitte dazwischen. Wozu es gut war, weiß man nicht ganz genau. Die Archäologen vermuten, dass diese Schächte oder fast Gänge sowas wie eine äußere Begrenzung, so eine Zugangsbegrenzung zu einer heiligen Stätte waren. Also ähnlich wie Stonehenge an der Sonne ausgerichtet. Und dafür gehen die Forscher auch aus, dass das Ganze eine kosmologische Bedeutung haben könnte. Welche genau, weiß man nicht. Bei Stonehenge rätselt man ja auch noch bis heute. Die Steine in dem Steinkreis, die sind ja so angeordnet, dass sie die Sonnenwende oder die beiden Sonnenwenden, die längsten und kürzesten Tage, widerspiegeln. Man kann davon ausgehen, immerhin, dass das Ganze eine sehr komplexe Gesellschaft erfordert, die so etwas zustande bringt. Viel komplexer als das, was wir Jungsteinzeitmenschen zuschreiben, allein von der Technik, mit der die das ausgehoben haben. Denn die hatten außer Knochen und einfachen Steinwerkzeugen und Wolle nichts zur Verfügung, um diese Riesenlöcher auszuheben, mit einer großen Präzision.
Wie wirkt das in der Wahrnehmung des Inselvolks auf Sie in diesen Brexit-Tagen? Ist das nicht auch ein bisschen Balsam auf die leidende Brexit-Seele nach dem Motto, schaut her, wir sind sowieso älter und kulturvoller als ihr Kontinentaleuropäer?
Ist, glaube ich, ein schöner Versuch. Ich habe das Gefühl, in der Archäologen- und Kulturszene ist das vielleicht so ein bisschen Balsam auf die wunden Seelen. Andererseits sind hier alle jetzt derartig noch mit Covid beschäftigt, weil die Zahlen noch so schlimm sind, dass es so viel heilende Wirkung auch nicht hat. Aber man muss schon sagen, die Lobpreisungen, die da jetzt erschallen, die gehen schon in die Richtung, hier wird ein neues Kapitel der Stonehenge-Forschung aufgeschlagen. Und Stonehenge ist ja so eine Art nationales Heiligtum. Weil dieses, was jetzt entdeckt wird, man geht davon aus, dass das alles noch viel, viel größer ist und dass da noch viel mehr zu entdecken ist. Und dieses gesamte Gebilde, das würde dann mehrere tausend Jahre der ältesten Geschichte Großbritanniens abdecken. Da sind die Briten dabei, einen Teil ihres kulturellen Erbes vielleicht genauso zu beschädigen, wie sie das Land mit dem Brexit mutwillig beschädigen, denn es ist eine Landstraße genehmigt worden, die A303, die ganz am Rande dieses Areals vorbeiführt. Und da werden die Archäologen jetzt gerade wieder kämpferisch und sagen, aufgrund dieser neuen Funde können wir diese A303 auf keinen Fall da lang bauen, weil wir unser kulturelles Erbe zerschneiden. Wir können dann nichts mehr entdecken hier, weil da auch unterirdische Bauten drunter liegen.
Sandra Pfister aus London über Superhenge. Menschen oder Männer, die sich in verschiedenen Rollen, Milieus, Kreisen bewegen und das anderen gegenüber teilweise absichtlich verheimlichen, die führen, so nennt man das, ein Doppelleben. Aber nicht nur sie. Von einem anderen Doppelleben wollen wir jetzt handeln. Die Bonner Bundeskunsthalle zeigt Künstler, die auch Musik machen oder deren Werk wesentlich von Musik geprägt ist. Dazu zählen etwa der Maler Peng oder Nam June Paik, der Videokünstler, aber auch Yoko Ono, Laurie Anderson oder viele andere. Auf 50 Stationen können die Künstler überlebensgroß auf Videoleinwänden in Aktion gesehen und gehört werden. Und unter den Besuchern war für uns Susanne Lurweg.
Eine atemberaubende Kakophonie dringt aus den Kopfhörern. Sogenannte Lärmmusik, entstanden 1913. Komponiert vom Futuristen Luigi Russolo. Ein Video zeigt die Aufführung. Direkt daneben hängt eine Performance von Marcel Duchamps kurzem Lied, dessen Komposition zufällig entstand. Duchamp zeichnete Noten, steckte sie in einen Hut, die er und seine Schwestern wahllos zogen. Mit seinem Erratum Musical wirkte er, wie viele bildende Künstler, in die Musikgeschichte hinein, meint Eva Badura, Kuratorin der Ausstellung.
Die Lärmmusik hat ein bildender Künstler erfunden. Schönberg hat sich sehr bemüht, das Klangspektrum zu erweitern, aber die klassischen Instrumente hätte er nicht aufgegeben. Ja? Und das haben die bildenden Künstler gehabt, weil sie eben das Gepäck der Tradition nicht so schwer gespürt haben. Und die waren sozusagen Unverfrorene und haben Dinge gemacht, die einfach anders sind.
Die Erweiterung des Klangspektrums durch bildende Künstlerinnen und Künstler ist der rote Faden der Ausstellung, gepaart mit dem Performativen, das ab Mitte des letzten Jahrhunderts immer wichtiger wird. Auf die frühe Moderne folgen die Jahre des Fluxus mit Nam June Paik, John Cage und Yoko Ono, die sich bei einem Auftritt im New Yorker MoMA die Seele aus dem Leib schreit. Ganz anders Tony Conrad, der Mitbegründer der Minimal Music, er greift zur Geige.
Und Tony Conrad zum Beispiel eben als Musiker, ja, der die reine Stimmung eingeführt hat, der beruft sich wieder auf Bieber, das ist ein Barockmusiker.
Es sind die schrägen Töne, das Überschreiten musikalischer Grenzen, der Kontextwechsel, der die Videos so spannend macht. Allesamt Klangerlebnisse, Streifzüge durch die Kunst- und Musikgeschichte. Ein ganzer Abschnitt ist den Wiener Aktionisten und deren bekannten Protagonisten Hermann Nitsch und Gerhard Rühm gewidmet. Rühms ein Tonstück, das alleine auf dem Grundton A basiert, wird von ihm genauso performt wie ein düster sarkastisches Chanson, das Kuratorin Eva Badura besonders beeindruckt.
Die Mutter hat das Fleisch schon in der Pfanne, der Vater sitzt noch in der Badewanne, er wäscht und wäscht sich rein. Ja. Es geht natürlich auf die Nachkriegsgeschichte, die ja Österreich und Deutschland verbindet.
Vom ausgebildeten Musiker Rühm hin zu den genialen Dilettanten der Kunstmusikband Die tödliche Doris über The Alma Band, in der unter anderem Markus Oehlen und Martin Kippenberger miteinander spielten. Ihr Auftritt im Museum wird zum Desaster. Das Mikrofon fällt aus, aber der geniale Performer Kippenberger fängt kurzerhand an zu tanzen, um das Publikum zu begeistern. Sehr viel kühler, distanzierter agiert Emily Sandblatt.
Love hurts, love scars.
Emily Sandblatt ist ident mit der Galeristin Rena Spalling. Die ist auch ein absolutes Doppelleben. Also die tritt auf eben als Musikerin und ist gleichzeitig Malerin und noch Galeristin. Und sie spielt zu diesem ganz berühmten zweiten Satz von Schubert, singt sie wieder diesen Klassiker Love Hurts.
Ein fast noch perfekteres Doppelleben führt Carsten Nicolai. Als Künstler in den großen Museen mit seinen minimalistischen, technikinspirierten Werken zu Hause, als Elektromusiker unter dem Namen Alvanoto schon lange auf den großen Musikfestivals gefeiert, lieferte er auch den Soundtrack für einen Film von Alejandro Iñárritu mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Der Pakt zwischen Kunst und Musik besteht seit mehr als 100 Jahren. Doch lange war es in Kunstkreisen fast ein wenig verpönt, auch Musik zu machen. Galeristen rieten ihren Künstlern noch in den 80er Jahren von zu viel Engagement im Musikgeschäft ab, weil dies als unseriös galt. Das hielt aber besonders die Szene im Rheinland nicht davon ab, ein Doppelleben zu führen. Die Videos in der Ausstellung zeigen, wie Hörgewohnheiten durchbrochen, neue angeregt werden. Und wer unbedingt mit einem Ohrwurm die Ausstellung verlassen möchte, sollte sich Laurie Andersons Superman bis zum Ende aufsparen.
Susanne Lurwig über Doppelleben in der Bonner Bundeskunsthalle. Stefan Koldorf ist im Studio, er hat die Kulturmeldung.
Immer mehr Bundesländer bessern ihre offenbar zu knapp bemessenen Hilfsprogramme für die Kulturszene nach. Nach Baden-Württemberg, wir haben gestern berichtet, hat heute NRW-Ministerpräsident Laschet im Landtag angekündigt, Kunst und Kultur würden mit weiteren 185 Millionen Euro unterstützt. An den Kulturhilfemaßnahmen des größten Bundeslandes hatte es Kritik gegeben, weil aus dem ersten Sondertopf nicht alle Antragstellerinnen und Antragsteller bedient werden konnten und weil die Auszahlung außerdem lange dauerte. Noch vor der Sommerpause soll in Nordrhein-Westfalen, so Laschet heute ebenfalls, noch ein Kulturgipfel stattfinden. Apropos Sommerpause, die Deutsche Oper am Rhein wird zunächst mit einem Kurzprogramm in die nächste Spielzeit gehen. Das hat Generalintendant Christoph Meyer heute angekündigt. Wegen der unklaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie würden fast 150 Vorstellungen zunächst nur für die 4 Monate von September bis Dezember festgelegt. Er habe bewusst kurze Stücke ohne Pausen ausgewählt, so Meyer. Unter anderem kommt Richard Wagners Oper Tristan und Isolde in kleiner Orchesterbesetzung auf die Bühne. Viel Musik aus dem 20. Jahrhundert steht außerdem im Programm, darunter der im Konzentrationslager Theresienstadt entstandene Einakter Der Kaiser von Atlantis von Viktor Ullmann. Fast alle Produktionen werden sowohl in Düsseldorf als auch in Duisburg gespielt. Im August sollen nun die Ergebnisse des Architekturwettbewerbs für das in Berlin geplante Exilmuseum vorgestellt werden. Das hat die Stiftung, die das Projekt betreibt, heute erklärt. Dass neben der Portalruine des ehemaligen Anhalter Bahnhofs am Askanischen Platz in Kreuzberg geplante Museum soll an die rund 500.000 Menschen erinnern, die unter dem Druck der Nazis Deutschland verlassen mussten. Den Ort sieht die Stiftung symbolhaft für das Thema Exil, weil von hier Tausende aufbrachen, um vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten ins Ausland zu fliehen. Zugleich stehe der Ort als späterer Deportationsbahnhof auch für das Schicksal jener, denen die rettende Flucht nicht mehr gelang. Die Baukosten von 27 Millionen Euro sollen über Spenden und private Mittel finanziert werden. Ganz unumstritten ist das Vorhaben nicht. In Deutschland gibt es schon zahlreiche andere Institutionen, die sich zum Teil seit vielen Jahren mit dem Thema Verfolgung und Exil befassen und dazu auch Ausstellungen zeigen.
Kultur heute war das. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Stefan Koldorf hat uns die Kulturmeldung gerade nahegebracht. Nach uns die Nachrichten, dann die Information am Abend. Dort ein Thema, was geschieht mit Urlaubern aus Corona-Risikoregionen. Ihnen einen guten Abend.